Was verbindest du persönlich mit unserem vergangenen Jahr? Denn ein Jahr kann sehr vielfältig sein. Ein Jahr hat schöne Momente und die nicht so schönen Momente. Nicht so schönen Momente wie eine Krankheit oder eine Diagnose oder ein Sterbefall in der Familie oder irgendwas anderes für ein Problem, Eheproblem oder Familienkrisen, das gibt es ja auch. Aber es gibt auch die schönen Momente von vielleicht einer Hochzeit oder ein Kind kommt auf die Welt oder du hast vielleicht was Neues gelernt. Wir haben jetzt ein neues Jahr und ich weiß, es fühlt sich genauso an wie das letzte Jahr vielleicht. So ist derselbe Alltag, es hat sich nicht geändert, außer dass wir jetzt Schnee haben. Aber vom Gefühl her, es fühlt sich so wie, ja, es ist halt normal, so wie gestern und heute. Und trotzdem glaube ich, dass der Beginn von einem neuen Kalenderjahres eine tolle Gelegenheit ist, um innezuhalten, um nachzudenken. Es ist quasi für mich so eine Art Einladung, bewusst zu werden, bevor du das weitermachst, was du sowieso tust, das ganze Jahr. Ein Innehalten, wo du dir Fragen stellen kannst, wie, wo stehe ich gerade im Leben? Was prägt gerade mein Leben? Und will ich das noch? Und wo möchte ich vielleicht neu anfangen oder wo möchte ich überhaupt hin in meinem Leben? Reflexion finde ich persönlich immer sehr wichtig und notwendig im Leben. Das wird auch unter anderem das Thema sein von unserer nächsten Gemeindestunde übrigens, wo wir uns Gedanken machen werden, wo wollen wir hin als Gemeinde? Nun, wenn man dann so reflektiert über diese Fragen, der nächste Schritt ist, dass man sich dann normalerweise so Vorsätze vornimmt. Das ist so das Typische dann. Und ich habe mich gefragt, okay, was haben sich die Deutschen für dieses Jahr vorgenommen? So eine Statistik habe ich dann gefunden, was man da jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen kann. Aber ich kann es von hier lesen. Auf Platz 1 haben wir mehr Geld sparen. Dann gesünder ernähren, mehr Sport treiben, abnehmen, mehr Zeit mit Familie oder Freunden, weniger Zeit in den sozialen Medien. Ausgaben für Lebensunterhaltskosten und so weiter reduzieren, bessere Leistungen im Job zeigen, weniger Alkohol, mehr für die Umwelt tun, mit dem Rauchen aufhören, weniger Stress im Büro, Vegetarier oder vegan werde oder ich weiß es nicht. Ich fand es erstmal spannend, okay, was sind so gerade die Bedürfnisse in der Bevölkerung? Dann habe ich mir gedacht, okay, wie war das denn zum Beispiel vor 2 Jahren? Das ist vor 2 Jahren. Mehr Geld sparen, mehr Sport treiben, gesünder ernähren. Und ihr merkt schon so eine Tendenz, wohin das geht. Es ist quasi dasselbe. Ich so, wie war es denn vor 16 Jahren, 2010 zum Beispiel? Stress vermeiden oder abbauen, mehr Zeit für Familie, mehr Bewegung, Sport, mehr Zeit für sich selbst, gesünder ernähren, abnehmen, sparsamer sein. Ihr merkt schon, es ist auch dasselbe, aber anders priorisiert. Nun, damals gab es wahrscheinlich keine Krise oder große Preise wie heute. Wahrscheinlich deswegen will man jetzt eher sparen. Aber ihr merkt schon, es wiederholt sich ständig, was wir uns vornehmen irgendwie. Ich habe dann lustigerweise eine andere Statistik gefunden, die mich ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat. Mit der Frage, wie lange halten unsere Vorsätze. Einige Stunden bei manchen, einen Tag, eine Woche, 2 bis 3 Wochen, einen Monat, mehr als 2 Monaten. Und manche, die sagen, ich spreche keine gute Wort. Ah, das sind so richtig stabilen. Und ich habe mich gefragt, wieso ist es so, dass wir so oft scheitern mit diesen Vorsätzen? Ich habe dann einen Artikel gelesen, ich kann es hier ganz kurz zusammenfassen. Es gibt mehrere Gründe dazu. Das erste ist, das war der Hauptpunkt, unrealistische Ziele. Ich will 30 Kilo abnehmen in einem Monat. So. Das ist ja natürlich sehr unrealistisch. So, mangelnde Konkretheit. Man ist nicht konkret in diesen Zielsetzung. Oder fehlende Planung oder man ist einfach ungeduldig. Man will von heute auf morgen einen Fitnesskörper haben von einem Athlet. Ja, das. Und dann wird man entmutigt, wenn das nicht klappt, am nächsten Tag. Und dann, ich lasse es einfach. Nun, das ist nicht das Thema von der Predigt. Wie erreicht man Vorsätze? Falls euch aber dieses Thema interessiert, ich habe eine ganz große Buchempfehlung an dieser Stelle, Atomic Habits oder die 1%-Methode auf Deutsch. Da wird das sehr gut behandelt, wie erreicht man Ziele und oder neue Gewohnheiten und alte schlechte Gewohnheiten nicht mehr machen, wie geht das und so. Kann ich wirklich nur empfehlen. Heute aber machen wir uns konkret Gedanken über einen bestimmten Vorsatz, nämlich unsere Beziehung zu Gott. Ich würde gerne heute euch 4 Impulse geben, wie du deine persönliche Beziehung zu Gott stärken kannst. Klammer auf, das ist kein Rezept. Nach dem Motto, wenn du es so machst, dann wird es genauso funktionieren oder nicht. Das sind nur 4 Gedanken zu mitnehmen. Und diese Gedanken stammen jetzt aus Philipper 3, Vers 12 bis 16. Und das würde ich jetzt gerne vorlesen. Philipper 3 und dann Vers 12 bis 16. Hier schreibt Paulus, nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Lass uns alle, die wir gereift oder vollkommen sind, so gesinnt sein, und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird auch Gott euch das offenbaren. Mein erster Punkt ist beim Vers 12, nicht, dass ich es schon erlangt habe. Mein erster Punkt ist, bleibe hungrig nach mehr von Gott. Ein geistlicher Glaube, meiner Meinung nach, lebt eigentlich von Sehnsucht nach mehr. Von dem Wunsch, Gott immer tiefer und tiefer und tiefer kennenzulernen. Und für diejenigen von uns, die vielleicht in diese Gemeinde geboren sind oder in den Glauben geboren sind oder ganz lange in den Glauben sind, besteht immer wieder die Gefahr, dass wir im Unterbewusstsein denken, nach so vielen Jahren Erfahrung im Glauben, ich habe es erreicht. Ich weiß alles. Ich kenne die ganze Wahrheit. Es gibt nichts Neues für mich. Und meine erste Einladung ist, lass uns offen bleiben. Lass uns lernbereit bleiben im Glauben. Lass uns suchend im Glauben bleiben. Ich wünsche dir einen geistlichen Hunger, was dich anspornt und motiviert, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du dich auf der Suche machst nach mehr Erkenntnis Gottes, nach mehr Beziehung zu Gott. So wie ein hungernder Mensch, der nach Essen sucht, dass du quasi so abhängig wirst von Jesus, um mehr und mehr von ihm zu suchen. Wenn wir uns vorstellen, wer das hier geschrieben hat, das war nicht irgendein Mann. Das ist Paulus, ein Ex-Pharisäer, der wortwörtlich wahrscheinlich das ganze Alte Testament auswendig kannte. Ich weiß nicht, wie würdet ihr von mir denken, wenn ich hier das ganze Alte Testament rezitieren könnte? Ihr würdet schon denken so, wow, ja, also mehr als das geht dir nicht. Also er hat das erreicht irgendwie. Und er selbst sagt dann von sich, Leute, ich habe das nicht erreicht. Ich bin auch ein Suchender, immer noch. Mein zweiter Punkt ist der zweite Teil von Vers 12. Ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Oder später, ich jage auf das Ziel zu. Paulus sagt also, dass er es noch nicht erreicht hat. Er gibt sich also nicht damit zufrieden und geht auf der Suche nach Jesus. Und er benutzt hier eine Redewendung, nämlich von einem Jäger. Was macht denn ein Jäger? Er ist ständig auf der Suche. Und ganz gezielt. Das ist so, was wir lernen können vom Jagen. Der Jäger ist immer auf der Suche und hat immer ein Ziel vor Augen. Immer ein Ziel vor Augen. So wie wir auf unsere geistliche Reise, wem als Ziel haben sollen, nicht ein Hirsch, sondern Jesus. Unsere volle Aufmerksamkeit auf Jesus. Bleibe also ein Jäger nach der Beziehung zu Jesus und mache das ganz praktisch. Nimm dir Zeit für deinen Glauben, um ihm zu begegnen. Für mich persönlich in den letzten Jahren wurde die Zeit der Andacht sehr wichtig. So, das war wirklich einer der Säulen für mich in meinem Alltag. So, wenn ich aufstehe, ich habe schon so wie eine Rakete, was mich antreibt, so schnell aufzustehen. Und ich setze mich in einen gemütlichen Ort, nämlich bei meinem Büro ist es so ein besonderer Ort, da habe ich einen Sessel. Und das wurde irgendwie zu meinem Andachtssessel. Ich mache da irgendwie nur Andacht. Wenn ich da sitze, dann schlage ich ein Buch auf und ich lese einfach. Sucht euch einen gemütlichen Ort, einen Ort, was dich motiviert, da zu sein. Ich habe da so ein gemütliches Licht. Das hilft mir so, ein bisschen zur Ruhe zu kommen, um voll im Fokus zu bleiben. Diese Zeit, diese persönliche Zeit mit Gott, wird dein Leben bereichern. Unterschätze es nicht. Es wird deinen Charakter verändern. Du wirst geistlich belebt werden. Und vor allem, das ist die Zeit, wo du Gott Raum gibst, in dein Leben zu reden und dass er durch dich wirken kann. Und jetzt sage ich das ganz deutlich, das müssen nicht 2 Stunden sein. Mindestens, sagt man, müssen es 3 Stunden sein. Das ist natürlich Spaß. Also oft denken wir, wir müssen das Sitzen, Bibelstudium machen von 3 bis 4 Stunden, dann bin ich geistlich für meinen Alltag. Nein. Ja, diese Momente gibt es ja, dass man manchmal so motiviert ist, etwas zu lesen oder so, dass man da 1 Stunde bleibt. Aber im Normalfall, im Alltag, manchmal kann es schon ein Bibeltext sein, was dich begleitet durch den ganzen Alltag. Oder du bist unterwegs im Auto und du hörst Musik, was dich zu Gott erhebt. Oder du hörst einen schönen Podcast, was dich so begleitet durch den Alltag. Oder du gehst spazieren in der Natur und diese Schönheit der Natur, es verbindet dich dann quasi mit Gott. Das kann ja alles sein. In diesen kleinen, bewussten Zeiten kann Gott auch groß wirken. Mein dritter Punkt. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Vergangenheit ruhen lassen. Paulus nimmt in diesen Versen eigentlich ein Bild von einem Läufer, der sich ausstreckt, so wie bei den Olympiaden, der Läufer, der sich ausstreckt nach vorne. Und für den Läufer ist das einzige Ziel von Bedeutung. Und was ist das Ziel für den Läufer? Diesen Siegeskranz damals. Bei Paulus aber, in seinem geistlichen Lauf, ist das Ziel das ewige Leben mit Christus. Also eine klare Vision dieses Ziels wird den Christen dazu motivieren, treu und fröhlich diesen christlichen Weg zu laufen. Denn jetzt kommt der Punkt, die Vergangenheit und die Zukunft, das sind Dinge, die uns als Menschen sehr beschäftigen. Manchmal so sehr, dass wir wortwörtlich krank werden, psychisch krank werden. Wir werden depressiv, wenn unsere Gedanken an der Vergangenheit uns immer und immer und immer verdammen. Was du gemacht hast, das war so schlimm. Welche Fehler dir passiert sind, hättest du das nicht gemacht, dann würde das und jetzt nicht passiert haben. Was du einem anderen angetan hast oder was dir angetan wurde, und da kreist unser Kopf ständig in der Vergangenheit. Oder andersrum, wir bekommen Angst und ganz viele Sorgen. Was bringt wohl die Zukunft? Was wird dieses Jahr 2026 passieren? Werden sich die Krisen dieses Jahr verschlimmern? Werden neue Kriege entstehen oder neue Krisen? Und da kreisen sich unsere Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und nun, ich würde dir gerne ein Bild geben vom Surfen. Ich war vor ungefähr 6 Jahren in einem Surfcamp, also so ein Ort, wo du surfen lernst, 2 Wochen. Mit meinem Bruder war ich in Portugal. Und da habe ich ein Prinzip gelernt, ist eigentlich für Surfen, aber ich habe das dann auf mein geistiges Leben adaptiert. Und ihr müsst euch vorstellen, als Beginner bist du ganz viel am Strand, also nicht im Wasser, sondern im Sand. Und da übst du die ganze Zeit die Haltung und so, wie du aufstehst auf dem Brett und so weiter. Und erst dann, nach einer Stunde Übung, geht man dann ins Wasser. Und irgendwann fragst du dich, okay, wieso so viel Übung hier im Sand? Ich brauche Wasser, da muss ich üben. Ja, dann bist du im Wasser. Und dann bist du dir dankbar für die Sandmomente dort. Denn es gibt ein wichtiges Prinzip. So, das hat uns der Lehrer oder der Trainer so ganz ans Herz gelegt. Nämlich, wohin du guckst, da fährst du hin. Das heißt, und das hast du ganz oft gesehen bei den Beginnern und auch bei mir. Wo gucke ich hin? Zum Boden? Wenn du zum Boden guckst, dann wird sich dein ganzes Brett neigen und du wirst fallen. Okay, vielleicht muss man zur Welle gucken. Wenn ich zur Welle gucke und mein Gewicht nach hinten neige, ich werde auch so ausrutschen. Ja, okay, wohin muss ich gucken? Und der Lehrer hat gesagt, habt immer einen fixen Punkt im Horizont. Ihr könnt mich nehmen, hat er gesagt, der Trainer. Ich stehe am Strand und ihr könnt mich angucken und ihr fährt quasi zu mir zu. Und irgendwann ist mir so gekommen, hey, das ist ja voll geistlich eigentlich. Das ist so wie Jesus, der sagt, guck nicht auf die Welle, guck auf mich und dann wirst du fahren können. Also, guck nicht auf deine Vergangenheit. Da ist manchmal wichtig so, okay, zu gucken, wie die Welle am Entstehen ist, wie die Vergangenheit so dich geführt hat bisher, ja, das ist schon wichtig, aber nicht die ganze Zeit so, so das Leben leben. Dann geht's. Da hat es das erste Mal bei mir geklappt. Und das war ein cooles Gefühl. Nun, was der Paulus hier gibt, ist ein Bild des Läufers, wo er sagt, ich strecke mich aus. So wie ein Läufer, der sich ausstreckt in diesem Lauf. Und er streckt sich jetzt nicht aus Druck oder Angst, sondern aus Leidenschaft und Hingabe, weil er will alles geben in diesem Lauf, dieser Läufer. Und ganz ehrlich, Paulus hätte viele Gründe, um nach hinten zu gucken. Er hat eigentlich eine große Vergangenheit, was ihm verdammt hat, als Verfolger der Christen. Er hätte sich ständig so definieren können. Aber nein, er sagt, ich strecke mich aus nach vorne und ich lasse die Vergangenheit nach hinten ruhen lassen. Dieses griechische Wort, sich ausstrecken oder hinstrecken, das ist ein Wort, was man oft in den Olympiaden damals benutzt hat. Beim Zielende, so man streckt sich aus, um Gewinner zu sein. Und es beschreibt einfach die intensive Anstrengung, die ein Läufer unternimmt, dieses Ziel zu erreichen. Und hier ist Paulus, der sein Leben darauf ausrichtet, dem von Christus vorgegebenen Kurs zu folgen. Und was er in diesem Bild nicht meint, und das würde ich gerne auch jetzt konkret sagen, was er damit nicht meint, ist, dass dieser Wettlauf ein Wettkampf ist im Glauben. Es ist kein Gegeneinander oder kein Vergleich mit den anderen Brüdern oder Schwestern, denn oft beobachte ich sowas Ähnliches, dass wir uns manchmal in unserem christlichen Leben uns genauso verhalten wie im Stadion bei den Olympiaden. Wer ist der Erste? Im Glauben. Da wird verglichen, wer betet mehr als ich. Natürlich alles im Unterbewusst oder es wird vielleicht nicht gesagt oder sie kennt sich besser aus als ich in der Bibel oder ich mache mehr in der Gemeinde als du oder ich bin weiter in der Heiligung als andere oder wir fangen uns an zu messen nach der Länge der Gebetszeiten oder Anzahl der Dienste in der Gemeinde oder wie oft ich zur Gemeinde komme im Vergleich zu dir. Ich bin jeden Sabbat da, dich sehe ich aber ganz selten hier. Oder wie geistlich jemand nach außen wirkt. Boah, der ist ein Mann Gottes. Ich leider nicht. Und plötzlich füllt sich dieser Lauf nicht mehr wie ein Weg mit Gott, sondern wie ein Wettbewerb gegeneinander. Solche Gedanken schleichen sich ein und plötzlich schauen wir nicht mehr auf Jesus, unser Trainer da vorne am Strand, wie beim Surfen, sondern wir gucken so, was macht der neben mir? Ah, ich bin doch schneller in der Welle hier. Denn sobald wir anfangen, uns zu vergleichen, verlieren wir immer den Blick zum Wesentlichen. Das christliche Lauf ist kein Vergleich, sondern eine persönliche Antwort auf Gottes Ruf eigentlich. Komm, du persönlich, komm, du zu mir. Jeder läuft mit seinen eigenen Geschichten in diesem Lauf, mit seinen eigenen Stärken oder Schwächen, in sein eigenes Tempo. Es geht nicht darum, schneller zu sein als anderen oder sich von Applaus oder Beleidigungen von anderen ablenken zu lassen. Es geht darum, treu zu bleiben in diesem persönlichen Weg, was Gott dir vorgelegt hat. In Vers 14 lesen wir dann von Paulus, er sagt, diese hohe Berufung, was wir haben. Und die hohe Berufung bezieht sich auf, ich sehe das so wie ein himmlischer Ruf von der Menschheit, in den Himmel zu kommen, in diesen Weg einzusteigen vom Glauben. Denn Gott hört nicht auf, den Christen himmelwärts zu rufen. Nun, der vierte Punkt und letzte ist in Vers 15. Lass uns alle, die wir gereift, / vollkommen sind. Das finde ich eine sehr spannende Wortwahl von Paulus, wenn er schreibt, ja, die wir vollkommen sind. Ich habe mich gefragt, was meint er denn damit? Im Griechischen Teleios, da steht das Wort für vollkommen. Und das ist nicht im Sinne von heute zu verstehen wie fehlerlos oder perfekt, sondern es geht in der Richtung von, wie es vorher da steht, von Reife, die wir schon gereift sind oder erwachsen sind im Glauben quasi. Geistliche Reife bedeutet für mich nicht alles richtig zu machen, sondern lernbereit zu bleiben im Leben. Nicht keine Fehler zu haben, sondern sich von Gott korrigieren zu lassen, wenn es die Zeit ist. Ein Erwachsener im Glauben zeigt sich nicht darin, dass wir nie fallen, sondern es zeigt sich darin, dass wir wissen, wohin wir gehen, wenn wir fallen. Versteht ihr? So ein Mensch übernimmt Verantwortung. So ein Mensch schreibt nicht immer alles auf andere, so gibt den anderen die Schuld oder auf die Umstände, sondern er nimmt Selbstverantwortung für das, was getan wurde. Er fragt, was ist mein nächster Schritt in der Treue, was ich gehen kann in meinem Glaubensweg? Dieser Mensch lebt aus Gnade und nicht aus Leistung. Denn er weiß, ich muss mir Gottes Liebe nicht verdienen. Und genau deshalb darf ich auch anderen gnädig begegnen. Dieser Glaube kann mit Spannungen umgehen. Dieser Glaube hält Fragen aus, auch Zweifel oder offene Themen, ohne sofort irgendwelche einfachen Antworten zu geben auf komplexeren Fragen. Kann auch damit umgehen, wenn andere Geschwister in der Gemeinde Dinge vielleicht auch anders sehen. Dieser Glaube lässt sich korrigieren. Dieser Glaube ist lernbereit und offen für Gottes Reden, um bereits den eigenen Weg immer wieder prüfen zu lassen. Dieser Glaube vergibt vielleicht auch schneller. Nicht, weil es leicht ist zu vergeben, sondern weil dieser Mensch versteht, wie viel mir vergeben worden ist. Und dann wird man demütig. Dieser Glaube kennt seinen eigenen Weg mit Gott und muss sich nicht ständig messen oder beweisen mit anderen in der Gemeinde. Ein erwachsener Glaube bleibt treu, auch wenn Gefühle schwanken im Leben manchmal. Denn er weiß, Glaube ist mehr als eine Emotion, es ist vielmehr eine Entscheidung zum Vertrauen. Meine Lieben, wir sind unterwegs, alle. Wir sind noch nicht am Ziel, aber auf dem Weg. Ein Weg, der nicht von Vergleichen lebt, nicht von Leistung, auch nicht davon, wer schneller oder weiter ist als der andere, sondern ein Weg der Gnade. Ein Weg, auf dem wir hungrig bleiben nach mehr von Gott. Ein Weg, auf dem wir Jesus bewusst nachfolgen. Ein Weg, auf dem wir Vergangenes loslassen und uns ausstrecken vor dem, was uns vorliegt. Ein Weg, auf dem wir wachsen Schritt für Schritt zu geistlichen Reife, wie Paulus es meint. Meine Lieben, lass uns nicht gegeneinander laufen, sondern miteinander als Gemeinde. Mit dem Blick immer auf unseren Trainer am Strand, auf Jesus. Und so strecken wir uns aus, nicht um besser zu sein als andere, sondern um näher an Jesus zu kommen. Amen.